Ich weiß, ich weiß. Kernenergie ist doch gefährlich. Da sterben Menschen. Es stimmt. An Atomenergie sterben Menschen. Und zwar waren das im Jahr 2018 0,07 Menschen pro Terawatt Energie. Als Vergleich, bei Kohle waren es rund 57,34 Tote pro Terawatt. Viele denken jetzt immer noch,
weiß ich nicht, Digga.
Und das ganz berechtigt. Und es gibt ja noch den bösen Atommüll. Und genau der ist das wirkliche Problem. Synapsen.
Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Hallo zusammen, ich bin Melanie Stinn und ich melde mich zurück in Sachen Science Slam im Podcast. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende dieser Staffel angekommen. Also wir nehmen heute die 6. Folge der 7. Staffel auf. Und für euch heißt das, ab jetzt könnt ihr abstimmen. Dazu geht ihr bitte auf unsere Seite www.ndr.de/synapsen und dann lasst ihr bitte eure Stimme da und erzählt uns, wer von den Teilnehmenden hier euch am besten gefallen hat. Und damit meinen wir, wer konnte sein Forschungsthema am besten erklären und hat euch damit auch noch am besten unterhalten. Der Wissenschaftler, der sich heute jetzt zum letzten Mal für diese Staffel in den Ring begibt, das ist ein Physiker und er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Atommüll recyceln kann. Damit ist gemeint, was kann man machen, damit Atommüll nicht mehr so lange strahlt.
Heute im Ring.
Thorsten Konrad, Physiker aus Frankfurt am Main. Hi Thorsten, schön, dass du mitmachst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das Projekt, für das du arbeitest, das heißt Myrrha und es geht in diesem Projekt darum, Neutronen zu gewinnen und nebenbei geht es auch noch darum, Atommüll zu recyceln. Vielleicht musst du noch mal in deinen eigenen Worten beschreiben, was genau es mit diesem Projekt auf sich hat.
Also der Grundgedanke dabei ist eigentlich, dass Myrrha eine sogenannte Neutronenquelle sein wird, weil die meisten Forschungsneutronen, die aktuell noch im Umlauf sind oder auch für die Industrie, entstehen in ganz normalen klassischen Kernreaktoren zu der aktuellen Zeit. Diese werden ja weltweit gerade immer mehr abgeschaltet, was Forschung, Industrie und auch die Medizin für unterschiedliche Krebstherapieanwendungen vor massive Probleme stellt, weil wir Neutronen halt brauchen. Weswegen neueartige, auch kompaktere Neutronenquellen erforscht und gebaut werden müssen. Und der erste Gedanke war von Myrrha quasi diese Lücke zu füllen, indem man eine große Neutronenquelle baut. Und der Atomrecycling, die Transmutation dabei ist dann quasi ein netter Side-Effekt, könnte man so sagen. Das ist eine der möglichen Anwendungen dafür, die aber halt auch erstmalig mit Myrrha gezeigt werden soll.
Ah, okay. Also es ist tatsächlich der Schwerpunkt, Neutronen erstmal zu beschaffen und die könnten dann aber auch genutzt werden, damit Atommüll eben nicht mehr ganz so lange strahlt, wie das im Moment der Fall ist.
Genau, genau. Also wir wollen die Halbwertszeit deutlich reduzieren von dem verbliebenen Atommüll.
Okay, und wovon sprechen wir da? Was ist denn da der zeitliche Rahmen?
Also wie gesagt, es ist noch nicht gezeigt worden. Also die Theorie geht aber davon aus, dass wir von dem, der klassische Atommüll hat ja eine Halbwertszeit von einigen Millionen Jahren tatsächlich. Also es sind geologische Zeitskalen. Und das angestrebte Ziel ist es quasi, das auf tausende Jahre runterzubrechen. Also wir gehen von geologischen Zeitskalen auf ganz klassisch historische Zeitskalen runter. Das, was dabei halt rauskommt, muss halt immer noch gelagert werden, aber ein Bergwerk, wo drauf steht, bitte nicht betreten, ist für 1000 Jahre vielleicht ein bisschen realistischer, als es für Millionen Jahre am Laufen zu lassen.
Also von Millionen auf 1000 Jahre. Ob das politisch jetzt die Gegner von Atomkraft überzeugt, kann man sicherlich diskutieren und auch bezweifeln. Wie verfolgst du denn eigentlich die ganze politische Diskussion rund um das Thema Atomkraft?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also prinzipiell würde ich sagen, dass die Energiewende eins der größten humanitären Probleme ist, die wir aktuell jetzt lösen müssen. Wir brauchen immer mehr Energie, wir werden immer mehr Energie brauchen und wir müssen eine Möglichkeit haben, diese auch sauber zu erzeugen. Erneuerbare Energien sind da ein richtiger Schritt, brauchen aber wahrscheinlich, bis wir sie vollständig nutzen können, einfach zu lange. Deswegen, die Atomenergie ist eine mögliche Übergangsenergie, meiner Meinung nach. Muss aber halt auch möglichst sicher und möglichst sauber erfolgen. Könnte aber jetzt in dem aktuellen kritischen Klimawandel-Zeitpunkt, den wir uns jetzt befinden, fossile Brennstoffe erst einmal ersetzen, bis wir dann soweit sind, alles erneuerbar machen zu können. Also die pauschale Verteufelung, die wir in Deutschland haben, finde ich schwierig.
Also angenommen, man könnte sich jetzt irgendwie darauf einigen, okay, pass auf, wir können die Sache mit dem Atommüll jetzt nicht endgültig regeln, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass man eben diesen Zeitraum verkürzt auf 1000 Jahre, in dem der Müll strahlt. Aber dann kommt ja ein neues Problem ins Spiel, das ist nämlich ziemlich teuer, die ganze Geschichte, ne? Also sprich, das Geld ist ja ein wichtiges Argument, was immer wieder auch ja angeführt wird. Was sagst du dazu?
Ganz klar kann man sagen, dass die Folgen des Klimawandels mehr Geld schlucken werden, als quasi jetzt die Forschung zu investieren, diesen noch zu vermeiden. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich den Aspekt, dass 1000 Jahre immer noch eine sehr lange und auch erschreckende Zeitskala sind. Das ist eine ganz klare Risikoabwägung, meiner Meinung nach, die man da machen muss. Entweder die Folgen des Klimawandels oder auch die akuten Klimawandel jetzt noch bekämpfen oder halt die Atomlagerproblematik innerhalb der nächsten 1000 Jahre oder auch länger dann lösen müssen. Das ist halt aktuell ein Handel, den man eingehen muss. Es gibt keine Universallösung. Die gibt es leider tatsächlich aktuell noch nicht. Und es ist die Wahl zwischen zwei Übeln. Und meiner persönlichen Meinung nach sehe ich die Endlagerproblematik als geringeres Übel als die aktuelle Emissionsdebatte mit dem Klimawandel.
Ring frei.
Für Thorsten Konrad mit seinem Vortrag Zurück zur Atomenergie, dann bitte subkritisch und transmutiert.
Normalerweise würde ich den Vortrag mit einem Bild von Scholz, Habeck und Lindner beginnen. Und wenn du, lieber Zuhörerin, sich jetzt fragt, warum ich einen Vortrag zum Thema Teilchenbeschleunigerphysik mit diesen drei Politikern beginnen möchte, dann stellst du dir genau die richtige Frage. Der Grund ist ganz simpel, denn
Zurück zur Atomkraft. Unverzichtbar oder Scheindebatte?
Landkreise wollen stillgelegte Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen.
Wer ist auf dem Holzweg in der Debatte um Sachsen?
Da fragt man sich doch als wissenschaftlich interessierter Mensch, jetzt echt?
Erklärt Abkehr von Atomkraft als völlig verrückt.
Die wollen zurück zur Atomenergie? Sogar
die Grünen.
Der AKW-Reserve.
Ich sitze also einsam, wie ich als Physiker nun mal bin, an einem Samstagabend auf meiner Couch und denke mir so, zurück zur Atomenergie. Wie funktioniert eigentlich so ein Atomkraftwerk? Nun besprechen wir das einmal. Zunächst einmal brauchen wir, wer hätte es gedacht, ein Atom. Im Falle des Kernreaktors ist das beispielsweise ein Urankern. Dann brauchen wir noch ein Neutron. Wichtig, wir brauchen ein Neutron. Kein fröhlich-positives Proton und kein traurig-negatives Elektron. Ein ganz einfaches, neutrales Neutron. Quasi die Schweiz der Baryonen. Nun beschießen wir den Urankern mit dem Neutron und dieser fängt es ein. Dadurch wird der Kern instabil und spaltet sich in kleinere Kerne. Durch diese Kernspaltung wird sehr viel Energie frei. Als zusätzliche Spaltungsprodukte entstehen auch weitere Neutronen. Diese kollidieren wieder mit einem neuen Kern. Quasi aus 2 mach 4, aus 4 8 und aus 8 eine unendliche Kettenreaktion mit einem Haufen Energie, die, wenn sie nicht gestoppt wird, zu einem Supergau führen. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Sogar recht kritisch. Weswegen dieser Art Reaktor kritischer Reaktor genannt wird. Man könnte das Ganze aber auch anders angehen. Im Grunde funktioniert das Ganze recht ähnlich dann. Wir nehmen einen Kern. Diesmal aber kein Uran, sondern da reden wir später nochmal drüber. Zusätzlich nehmen wir nun wieder ein Neutron, beschleunigen es allerdings vorher stark. Nun bringen wir diese beiden wieder auf diese romantisch-explosive Weise zusammen und spalten den Kern erneut. Es entsteht wieder Energie. Allerdings dieses Mal keine weiteren Neutronen, die zu einer kritischen Kettenreaktion führen könnten. Das Ganze läuft also unter dem kritischen Bereich. Man könnte sogar sagen, subkritisch. Und schon haben wir den Namen. Das Ganze heißt subkritischer Reaktor. Um daraus jetzt Strom zu machen, machen wir das, was wir Menschen sehr oft machen, um Strom zu erzeugen. Wir erhitzen Wasser. Ich weiß, etwas ernüchternd. Wir haben also einen in sich geschlossenen Wasserkreislauf, der den Reaktor umgibt und durch die frei werdende Energie der Kernspaltung sehr stark erhitzt wird. Dieses erhitzte Wasser nutzen wir dann, um Wasser in einem zweiten geschlossenen Wasserkreislauf zu verdampfen. Dieser Dampf treibt dann, ganz klassisch, eine Turbine und einen Generator an, der dann, Faraday sei Dank, Strom erzeugt. Dieser Wasserdampf wird dann durch, ihr vermutet richtig, einen dritten Wasserkreislauf heruntergekühlt und kondensiert wieder. Den Dampf vom dritten Kreislauf pumpen wir dann als lustige schöne Wolken in die Luft. Somit stößt ein AKW keinerlei direkte Treibhausgase in die Luft. An sich also eine in der aktuell sehr kritischen Zeit des Klimawandels doch auch eine recht, in Anführungsstrichen, saubere Energiequelle. Ein Blick auf die Emissionen in Deutschland zeigt, dass die Energiewirtschaft immer noch der größte Faktor in Deutschland ist. Das liegt vor allem daran, dass rund 40% unserer Energie im Jahr 2023 immer noch aus fossilen Brennstoffen wie Gas und vor allem Kohle kommt. Wir Deutschen lieben einfach das Grillen und das Verbrennen von Kohle. Anders beispielsweise als unsere französischen Nachbarn, die knapp 70% ihrer Energie aus Kernkraft gewinnen. Schaut man dann auf den europäischen Vergleich der Treibhausgasemissionen der EU, sieht man, dass Deutschland über dem Durchschnitt und Frankreich weit unter dem EU-Durchschnitt liegt. Ich weiß. Aber Kernenergie ist doch gefährlich. Da sterben Menschen. Nun, wie so oft gibt es auch dazu Zahlen und Statistiken. Es stimmt. An Atomenergie sterben Menschen. Und zwar waren das im Jahr 2018 0,07 Menschen pro Terawatt Energie. Als Vergleich, bei Kohle waren es rund 57,34 Tote pro Terawatt. Viele denken jetzt immer noch,
weiß ich nicht, Digga.
Und das ganz berechtigt. Und es gibt ja noch den bösen Atommüll. Und genau der ist das wirkliche Problem. Deshalb gibt es das Myra-Projekt. Ein internationales, unter belgischer Führung bestehendes und von der EU gefördertes Forschungsprojekt, das im Wesentlichen drei Dinge erfüllen soll. Erstens, ein beschleunigergetriebenes System. Zweitens, eine schnelle Neutronenspallationsquelle. Und drittens, es soll Transmutations beweisen. So, legen wir also nach dieser doch extrem langen Einführung endlich mit dem eigentlichen Thema los. Um ein beschleunigergetriebenes System zu haben, brauchen wir zunächst ein, wer hätte es gedacht, Teilchenbeschleuniger. Dieser schießt in unserem Fall Protonen mit einer Energie von 600 Megaelektronenvolt und einem Strom von 4 mA auf ein sogenanntes Target. Prallen die Protonen mit dieser hohen Energie auf das besagte Target, werden aus den Kernen des Targets Neutronen herausgeschlagen. Das nennt man Spallation. Diese Neutronen tragen noch einen Teil der kinetischen Energie der Protonen, sodass diese sich schnell vorwärts bewegen. Ihr erinnert euch? Punkt 2, eine schnelle Neutronenspallationsquelle, können wir somit mal abhaken. Diese schnellen Neutronen können dann für unterschiedliche Experimente der Forschung genutzt werden. Aber halt auch für besagte Transmutation. Erinnert ihr euch an die Funktionsweise des Kernreaktors? Genauer gesagt des subkritischen Kernreaktors? Da haben wir davon gesprochen, die Neutronen zunächst beschleunigen zu müssen. Voilà! Da haben wir unsere beschleunigten Neutronen. Diese schießen wir jetzt in einem subkritischen Reaktor auf den zuvor verurteilten Atommüll. Dieser spaltet sich wieder, gibt dabei erneut Energie frei und reduziert seine Halbwertszeit von Millionen auf rund 1000 Jahre. Das nennt man Transmutation. Punkt 3 abgehakt. Fällt der Beschleuniger aus, kommen keine Neutronen für die Reaktion nach. Der Reaktor geht einfach aus. Punkt 1 damit auch abgehakt. Natürlich ist jetzt zu sagen, dass Transmutation nicht für alle Atommüllarten machbar sein wird und auch die Endlagerproblematik nicht vollständig lösen können wird. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. und auf jeden Fall ein guter Startpunkt für weitere Forschungen und Technologien. So, aber jetzt zu meinem Steckenpferd, der Beschleuniger. Dieser wird unter anderem in Frankreich, Belgien und eben auch in Deutschland entwickelt und produziert. Unter anderem im Herzen von Europa, in der Perle am Main, Frankfurt, am Institut für angewandte Physik der Goethe-Uni. Wie funktioniert also ein Teilchenbeschleuniger? Zunächst brauchen wir ein zu beschleunigtes Teilchen. Da kann man vieles nehmen, aber der Einfachheit halber nehmen wir ein simples Proton. Aber auch das liegt in der Natur nicht unbedingt auf der Straße. Was es aber zuhauf gibt, sind Wasserstoffatome, die ja im Grunde nur ein Proton und ein Elektron sind. Um daraus ein Proton zu machen, muss man sich folglich nur des Elektrons entledigen. Und das macht man am besten mit einem zweiten Elektron. Dieses kann beispielsweise aus einer Kathode stammen, wird in einem elektrischen Feld beschleunigt und dann auf das gebundene Elektron geschossen. Ist die kinetische Energie des Projektils jetzt größer als die Bindungsenergie unseres gebundenen Elektrons, wird dieses vom Proton getrennt. Das bleibt dann einsam und allein zurück. Ist aber immer noch positiv. Welche Inspiration! Dieses Prinzip liegt sehr vielen sogenannten Ionenquellen zugrunde. Dieses geladene Teilchen können wir jetzt, wie zuvor das freie Elektron, beschleunigen. Nach Newton wissen wir, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jeder nicht durch eine einwirkende Kraft zur Änderung seines Zustandes gezwungen wird. Fun Fact: Newton ist vermutlich als Jungfrau gestorben und war somit wahrlich der Prototyp eines jeden theoretischen Physikers. Aber ich schweife ab, weiter. Wir müssen also eine Kraft aufwenden, um das Proton zu beschleunigen. Davon gibt es insgesamt 4 von fundamenteller Art. Die Kraft, die sich dabei am meisten jetzt eignet, ist die elektrische Kraft. Diese wirkt auf alles, was elektrisch geladen ist, wie unser positiv geladenes Proton. Dafür brauchen wir ein elektrisches Feld. Denn seit Faraday wissen wir, ein elektrisches Feld ist dadurch gekennzeichnet, dass auf andere elektrisch geladene Körper, die sich in ihm befinden, Kräfte ausgeübt werden. Um jetzt dieses elektrische Feld zu erzeugen, braucht man, ganz einfach gesprochen, beispielsweise 2 parallele Metallplatten. Zwischen diesen beiden Platten legt man jetzt eine Spannung an. Dadurch lädt sich die eine Platte positiv und die andere negativ auf. Das ganze Ding heißt dann Kondensator. Zwischen den geladenen Platten baut sich dann ein elektrisches Feld auf. Werfen wir nun unser Proton da hinein, wirkt auf es die elektrische Kraft und es wird beschleunigt und bewegt sich. Das war auch jetzt schon fast der ganze Zauber. Allerdings brauchen wir jetzt noch einen gewieften Trick, damit unser Proton auch weiter fliegen kann als die Metallplatten. Und zwar wird das Lochbohren genannt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir bohren einfach ein Loch durch die Platten, damit das Proton auch herausfliegen kann. Das war's. Natürlich sehen Teilchenbeschleuniger jetzt deutlich ausgeklügelter und komplizierter aus, aber im Grunde ist das das ganze Geheimnis. Um jetzt große Energien wie für Myrrha oder wie am CERN zu erreichen, beschleunigt man das Proton nicht nur einmal in einem Feld, sondern tausende Male hintereinander, indem man die Anordnung dieser Quasiplatten einfach mehrfach wiederholt. Da allerdings auf ein beschleunigendes Feld ein abbremsendes Feld aufgrund der Ladung der Platten folgen würde, müssen die Ladungen im Beschleuniger so fließen, dass die Platten sich andersherum laden und somit das Feld sich umpolt. Und das alles im richtigen Takt. Oder eben auch in der genau richtigen Frequenz. Das macht man ganz einfach, entweder durch eine Wechselspannung oder bei Hochfrequenzresonatoren durch eine in dem Beschleuniger schwingende elektromagnetische Welle, die hin und her schwingt und somit die Ladungen im Beschleuniger fließen lässt. Neben der Transmutation und der Grundlagenforschung haben Teilchenbeschleuniger noch eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Der größte dabei ist die Krebstherapie. Früher hatte auch jeder mit einem Röhrenfernseher einen kleinen Teilchenbeschleuniger zu Hause. Es gibt auch Elektronenschweißen, das Dotieren von Halbleitern und vieles, vieles mehr. Unter anderem auch, dass australische Schokolade in England genauso schmeckt wie in Sydney. Vielen Dank und gehabt euch wohl.
Vielen Dank für deinen Slam, Thorsten Konrad, Physiker aus Frankfurt am Main. Ja, das war sie schon wieder, die 7. Staffel Science Slam im Podcast. Weitere Informationen und andere Aspekte und auch Meinungen von anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zum Thema Atomkraft und Atommüll, die findet ihr übrigens hier bei uns im Kanal in der Synapsenfolge 53. Da geht's dann nochmal im Detail und in aller Tiefe um alle Fragen rund um die Diskussion um Atomkraft. dann gibt es jetzt hier noch unseren Disclaimer. Alles das, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie der eben gehörte Thorsten Konrad hier von sich geben, das spiegelt deren eigene Meinung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Ein herzlicher Dank geht raus an Julia Offe. Julia ist diejenige, die die Science Slams auf der Bühne organisiert. Und auf ihrer Seite www.scienceslam.de, da findet ihr alle Termine und Orte, wann die nächsten Science Slams wieder stattfinden und wo vor allem. Vielleicht schaut ihr da einfach mal vorbei und guckt, ob bei euch in der Nähe auch ein Slam auf der Bühne ist. Und dann geht ihr da einfach mal hin. Und weil das ja jetzt hier die letzte Folge der aktuellen Staffel ist, könnt ihr ab jetzt wieder abstimmen. Dazu bitte unbedingt auf unsere Seite gehen, www.ndr.de/synapsen. Da gibt's dann ein Voting, das ab jetzt geöffnet ist, und da könnt ihr uns sagen, wer euch am besten gefallen hat. Mein Name ist Melanie Stinn, ich hatte viel Spaß diese Staffel, ich hoffe, euch hat's auch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.